Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, die heute zumindest im ersten Teil ganz im Zeichen des 7. Oktober, des Kriegsbeginns mit dem Überfall der Hamas steht. Und wir haben aber auch einige Premieren für Sie bereit. Ein Jahr liegt der brutale Hamas-Angriff auf Israel morgen Montag zurück. Ein Jahr, in dem viele Menschen sterben mussten, in Angst leben, sich gegenseitig beschießen. Ein Jahr, in dem wir vom Gaza-Krieg sprechen und immer weitere Regionen von diesem Krieg erfasst werden. Vor einem Jahr, der Angriff der Hamas war da gerade 2 Tage her, trat der Comedian Shahak Shapira in einer von einem Palästinenser geführten kleinen Bühne in Berlin auf und er begegnete dieser Situation mit Humor, wie es für einen Comedian üblich ist, mit einem dunklen Humor, aber auch mit dem Appell, wieder den selektiven Humanismus, heißt Empathie doch bitte für beide Seiten zu gelten habe. Heute Abend konnte ich mit ihm kurz vor der Sendung telefonieren und habe ihn gefragt, wie es ihm mit der Situation jetzt geht. Hören Sie mal.
Guten Abend, hi.
Hi. Mit Humor gegen den Terror, geht das heute noch oder bleibt Ihnen inzwischen auch das Lachen im Halse stecken? Das ist ja Ihrem Publikum vor einem Jahr schon so ergangen.
Ich glaube, es wäre sehr ambitioniert zu behaupten, dass ich Humor gegen Terror mache, weil wenn das so wäre, dann würde ich hart verlieren bisher. Ja. Ich glaube, ich mache Humor trotz des Terrors vielleicht. Vielleicht kann man das so sagen. Aber es klingt immer so also viel poetischer, als es ist. Ich mache einfach Comedy, um mir mein Leben ein bisschen zu erhellen und meinem Publikum.
Aber Shahak Shapira, hat sich Ihr Humor verändert in diesem Jahr?
Nee, ich glaube nicht. Also mein Humor verändert sich ständig, weil ich ein Stand-up-Comedian bin und Stand-up-Comedy ist ja in der Form, in der ich es mache, quasi eine Selbstfindung. Das klingt so esoterisch, aber das ist es. Und insofern verändert sich das ständig, im besten Fall.
Ja, aber hat sich Ihre Haltung zu diesem Konflikt verändert?
Nee, meine Haltung hat sich nicht verändert. Ich habe mich verändert. Also das hat ja manche Leute in Deutschland mitbekommen, was meinem Bruder passiert ist. Das hat mich vielleicht ein bisschen verändert. Das hat meine Ansichten nicht verändert.
Der ist zusammengeschlagen worden, kann man nicht anders sagen. Oder man könnte auch sagen, zusammengetreten, krankenhausreif.
Das war ein versuchter Mord, technisch ist der Begriff, ja. Ist dann im Krankenhaus auch gelandet. Hätte sterben können.
Das hat sie verändert.
Ja, niemand sollte seine Familie so sehen. Und das hat mit mir, ja, es hat mit mir schon was gemacht. Man wird ein bisschen wütender generell und gereizter in seinem Alltag. Und das ist keine angenehme Art zu leben. Das ändert natürlich nichts an meinen Ansichten.
Ja. Was erfüllt der Humor da? Schützt er einen auch vor Schmerz?
Nee, er sollte nicht schützen davor. Ich denke viel darüber nach. Ich glaube, das ist schon ein Aufarbeitungsmittel und das ist legitim. Aber ich denke mir manchmal, man sollte nicht immer so eine Mauer von Ironie und Sarkasmus vor sich aufbauen, weil irgendwann muss man diese harten Gespräche mit sich selbst führen. Also ich weiß nicht, ob es ein gesunder Kanal ist, ein gesundes Medium, die Probleme, die man hat, aufzuarbeiten. Es ist das, was ich mache. Es fühlt sich an, sobald ich genug Distanz habe, um einen Joke über etwas zu schreiben, was mir widerfahren ist, dann habe ich das quasi überwunden. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß, dass ich so Geld verdiene. Das ist eine sehr ungesunde Art zu leben.
Was über Sie ja auch in diesem Jahr immer wieder zu lesen war, dass Sie den Streit pflegen, vermutlich auch eine Form von konstruktivem Streit mit dem Palästinenser Isa Khatib. Haben Sie das durchgehalten?
Mit jedem anderen auch.
Ja, von ihm war zu lesen, weil Sie wahrscheinlich gut befreundet sind. Haben Sie das durchgehalten, gut miteinander zu streiten? Weil die Lage ist ja durchaus dramatischer geworden.
Es ist schwierig, aber ich glaube, das ist in vielen Freundschaften fester Bestandteil, dass man sich streiten kann. Also ich war mit einigen Menschen befreundet, vor einem Jahr, mit denen ich nicht mehr befreundet bin. Ich glaube, das können viele Israelis oder Juden oder jeder andere nachfühlen.
Wie streitet man in diesen Zeiten? Das fragen sich ja viele, nicht nur, wenn es um den Nahostkonflikt geht, um diesen Krieg. Wir haben ja auch dramatische Wahlergebnisse. Hilft der Streit zusammenzufinden? Oder sollten wir lieber schweigen und uns an den Händen halten, zum Beispiel?
Nee, ja, ich glaube, die Streitkultur in Deutschland ist nicht so fortgeschritten, wie sie sein könnte. Ich frage nicht, weil ich bin viel in anderen Ländern und mache da Comedy und schaue mir ihre Kultur an und frage mich, wie sie sowas angehen. Zum Beispiel so Kontaktschuld finde ich so ein Ding, was in Deutschland sehr prägnant ist.
Kontaktschuld, habe ich das gerade jetzt richtig gehört?
Ja, Kontaktschuld.
Okay, ich kannte das Wort gar nicht.
Dass man gar nicht mit jemandem spricht, weil diese Person mit einer anderen Person gesprochen hat. Gesprochen heißt nicht, dass sie die gleichen Ansichten teilen, sondern nur, weil sie miteinander gesprochen haben. Ich meine, in manchen Kulturen streitet man sich nur, das ist die Form der Kommunikation, insbesondere im Nahen Osten. In Amerika streitet man sich, aber alle haben Waffen, also musst du ein bisschen aufpassen, was du sagst. In Deutschland haben wir haben eigentlich genug Freiheit, um mehr miteinander streiten zu können. Weißt du, was ich meine? Wissen Sie, was ich meine?
Ja, der Ausgangspunkt ist nicht so schlecht, den wir haben. Die Voraussetzungen.
Ja,
was läuft schief? Außer Kontaktschuld.
Was läuft schief in Deutschland? Warum frage mich das Deutsche? Warum muss ich immer alles lösen? Ich bin jetzt auch deutscher.
Nee, nicht lösen, beschreiben.
Soll Olaf Scholz das machen? Wo kam diese Augenklappe her? Das kann kein Joggingunfall gewesen sein. Das ist ein Ding mit Streitkultur. Jemand hat unserem Kanzler aufs Maul gehauen und niemand spricht das an. Niemand spricht das an. Wir müssen es aufarbeiten. Niemand fällt so hin, dass er eine Augenklappe tragen muss und seine Nase perfekt aussieht. Also, was heißt perfekt? Im gleichen Zustand. Das lassen wir alles bitte drin. Das ist sehr wichtig für mich, damit ein Hauskonflikt gelöst wird. Nein, ich meine, das Ziel dieses Gesprächs ist ja was zu. Also.
Ich sage nochmal, meine Frage an Sie war eigentlich, dieser Shaha Shapira hat vor einem Jahr diese Comedy-Stunde gemacht. Wie ist es jetzt diesem Mann in diesem einjährigen Krieg ergangen? In einem Krieg, der wahrscheinlich noch viel, viel länger dauern wird und mit dem wir einfach zu tun haben und der immer größer wird.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es hat sich nicht viel, die Geiseln sind noch da. So viele von ihnen sind gestorben, so wenige von ihnen sind zurück. Viele von ihnen werden nicht wiederkommen. 20.000 bis 50.000 Palästinenser gestorben. Und was haben wir davon? Wir sind kein Stück weiter mit allem. Anstatt den einen Krieg irgendwie zu beenden, was nie, nie enden wird, haben wir jetzt zwei neue. Das ist eine klassische Fuck around and find out Situation, wie man so sagt.
Trial and error.
Nee, Trial and error ist das, was Iran vielleicht macht. Aber das ist ja nur error. Ich meine, wie schlecht sind diese Raketen? Aber klar, ich meine, es ist irgendwie nicht so eine große Überraschung, wenn der Ayatollah totalitäre, fanatische Regierung hat, die jede Form von Wissenschaft unterdrückt, dass die Raketen halt nicht so gut sind. Klar, alle Menschen, die sie bauen könnten, sind entweder im Gefängnis oder hingerichtet worden. Ich hoffe, dass der Ayatollah das hört. Die Raketen sind scheiße, weil du alle umgebracht hast, die schlau sind.
Stand-up-Comedy in der Kultur vom Tage, hier bei Fazit mit dem Schriftsteller, Musiker, Künstler und Bruder Shahak Shapira, ein Jahr nach Beginn des Gazakriegs. Nicht erst seit diesem 7. Oktober 2023 wird in Deutschland heftig über Antisemitismus gestritten. Auch nicht erst seit der vergangenen Documenta. Aber diese Ereignisse haben das Thema dringlicher gemacht und kulturpolitisch relevant. Man denke an die Äußerungen während der Berlinale und an einen Vorstoß der Berliner Kulturpolitik, eine Antidiskriminierungsklausel bei Fördermitteln für Künstlerinnen und Künstler einzuführen, was dann ja gekippt wurde. Aber die Frage stellt sich der Bundestag weiterhin. Seit Monaten soll eine Resolution formuliert werden gegen Antisemitismus und davon abhängig eben auch Förderung von Kunst. Zum Jahrestag 7. Oktober hätte sie verfasst sein sollen, aber man kann sich nicht so richtig einigen. Am Telefon ist jetzt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Er verfolgt die Verhandlungen im Bundestag zu diesem Thema von Anfang an sehr aufmerksam. Guten Abend, Herr Zimmermann.
Schönen guten Abend.
Brauchen wir so eine Resolution oder nicht?
Diese Resolution heißt ja eigentlich, nie wieder ist jetzt, jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken. So soll sie wohl genannt werden. Und es geht eben letztendlich darum, wie der Deutsche Bundestag und damit ja wir alle gemeinsam ein deutliches Signal an die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden geben, dass sie sich auf uns verlassen können und dass wir alles dafür tun werden, damit sie weiterhin in Deutschland sicher leben können.
Also es geht um den Schutz jüdischen Lebens.
Absolut. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Deutsche Bundestag, und zwar parteiübergreifend, alle demokratischen Parteien gemeinsam versucht, ein Signal zu geben.
Okay, Sie haben jetzt schon zweimal das Wort Signal benutzt. Mehr kann es vermutlich auch gar nicht sein, weil eine solche Resolution ja im Prinzip nicht mehr als eine Erklärung ist. Also was kann dieses Signal leisten?
Na, der Bundestag kann natürlich andere Stellen, also besonders die Länder, die sind ja gerade auch für die Kulturförderung zuständig, beauftragen, sich um das Thema Antisemitismus noch stärker zu kümmern, als sie das bisher tun. Und besonders, und darum geht ja auch der Streit im Moment sehr intensiv, besonders mit diesem Thema, wie soll die zukünftige Kulturförderung aussehen, wie kann sichergestellt werden, dass keine kulturellen Projekte, die das Ziel Antisemitismus haben, dass die gefördert werden.
Und da ist genau der Knackpunkt.
Das ist der Knackpunkt. Also das ist auch der Knackpunkt, so wie ich das Papier bisher so schemenhaft kenne. Also auch um die Frage, geht es eigentlich um das Ziel Antisemitismus? Da könnte ich sagen, da können wir auch als Deutscher Kulturrat zustimmen und sagen, wenn also ein Kulturprojekt das Ziel Antisemitismus hat, dann finde ich, braucht es keine öffentliche Förderung zu bekommen, sondern dann sollte es eher bekämpft werden. Es geht aber um die Frage, wie weit dieser Begriff ausgedehnt wird. Also ist zum Beispiel ein Projekt schon dann nicht mehr förderbar, wenn eine Künstlerin, ein Künstler, der daran mitmacht, sich zum Beispiel der BDS angeschlossen fühlt. Also das ist ja diese Struktur, die also besonders das Existenzrecht Israel auch in Frage stellt und versucht dort massiv gegen zu kämpfen. Und da glaube ich, brauchen wir bessere, klarere, aber auch nicht so weitgehende Formulierungen, wie einige sie im Bundestag fordern im Moment.
Okay, Herr Zimmermann, das heißt dann aber doch, dass Sie auch dafür sind, dass es eine solche Klausel gibt, die nur entsprechend gut, sage ich jetzt mal, formuliert werden muss, ja?
Na, die gibt es ja schon. Also die Länder und auch der Bund und die kommunalen Spitzenverbände haben schon im März diesen Jahres zusammengesessen und haben ja schon eine solche Klausel, wenn man so will, entwickelt. Und die wird ja im Moment auch umgesetzt. Also der Bundestag ist jetzt quasi Nachzügler. Das heißt, das ist eigentlich schon längst auf dem Weg. Aber dort wird eben davon gesprochen, dass quasi nur dann eine Förderung in Frage gestellt werden kann, wenn das kulturelle Projekt das unmittelbare Ziel des Antisemitismus hat.
Ja.
Da können wir mitgehen.
Aber, sage ich mal, unter den Kunstschaffenden wird ja diese Klausel an sich in Frage gestellt. Also da ist ja dann auch der Vorwurf der Gesinnungsprüfung, den viele äußern, weil sie eben befürchten, dass durch eine solche Klausel sie und ihre Gesinnung, ja, sie, ihre Einstellung geprüft wird. Da ist ja dann auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz die Rede und sie dann nicht mehr gefördert werden.
Das ist richtig, weil ganz viele, ich sag mal, Argumente durcheinander geworfen werden. Es ist richtig, die Justizsenatorin von Berlin, die geht ja viel weiter, die möchte so etwas wie eine Regelanfrage bei jedem neuen Kulturprojekt beim Verfassungsschutz haben. Und da kann ich nur sagen, da werden wir nicht mitgehen, aber da wird auch das Bundesverfassungsgericht nicht mitgehen. Also das geht gar nicht, das würde der Kunstfreiheit in Deutschland vehement widersprechen. Und weil es leider solche Irrlichter im Moment gibt, ist diese Diskussion ja auch so hart geworden und leider hören eben auch viele Künstlerinnen und Künstler nicht mehr genau zu, was der Bundestag denn nun also machen will und differenzieren nicht. Natürlich ist es richtig und auch notwendig, dass der Bundestag schon auch über den Weg spricht, den es bei einer Kulturförderung gibt, aber wir darum kämpfen, dass gleichzeitig die künstlerische Freiheit nicht in Frage gestellt wird, weil das ist ein ganz hohes Gut und da lohnt es sich auch drum zu kämpfen. Ich kann nur die Künstlerinnen und Künstler bitten, auffordern, bitte schaut euch die Sache genau an und nicht einfach reflexhaft jetzt dann reagieren.
Wo ist denn die Grenze, Herr Zimmermann?
Na, die Grenze ist gar nicht einfach zu ziehen, aber es ist einfach so, dass wir natürlich nicht wollen, dass es antisemitische Kulturprojekte gibt. Und ich finde es auch vollkommen legitim, dass auch der Staat sagt, die wollen wir nicht mit öffentlichen Mitteln finanzieren. Und gleichzeitig haben wir ein weiteres Gut, nämlich die Kunstfreiheit. Und das muss gegeneinander abgewogen werden. Und was wir brauchen, sind Regelungen, die dieses Abwägen in einer zivilisierten, demokratischen Art und Weise ermöglichen. Und deswegen kämpfen wir auch darum, wenn Sie so wollen, um jedes Wort in dieser Resolution, auch wenn die nachher nicht unbedingt Gesetzeskraft hat, aber sie wird prägend sein, wenn der Bundestag sie letztendlich verabschiedet hat. Und dann kommt es schon auf jedes Wort drauf an, dass wir das Ziel erreichen, kein Antisemitismus im Kulturbereich, aber gleichzeitig die Kunstfreiheit nicht in Frage stellen.
Es gibt ja jetzt schon großen Respekt davor, Meinungen öffentlich kundzutun, ja aus gutem Grund, weil wir sehen, was passiert, wenn man die falschen, vermeintlich falschen Worte wählt. Respekt, dass das Konsequenzen haben könnte. Wir haben das selbst hier auch bei unzähligen Interviews erlebt, dass Menschen sagen, streichen Sie das bitte, das könnte so ausgelegt werden, dass wir dann nicht mehr gefördert werden. Inwiefern wäre eine Resolution oder eine Klausel denn da jetzt eine Hilfe oder ein Schaden?
Na, es gibt ja Definitionen, was denn Antisemitismus ist, auch in diesem Entwurf, der im Moment im Bundestag besprochen wird. Die Kritik an der israelischen Regierung, die Kritik an Netanjahu ist kein Antisemitismus. Das ist vollkommen klar. Und das müssen wir im Kulturbereich lernen, dass wir uns auch kritisch selbst hinterfragen müssen, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und ich weiß selbst, dass das alles schwierig ist und dass die Emotionen gerade im Kulturbereich im Moment fast grenzenlos sind, was dieses Thema angeht. Und trotzdem müssen wir einen Weg finden, wie wir wieder zu rationalem Handeln zurückfinden.
Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Zimmermann. Wenn wir davon sprechen, dass jüdisches Leben geschützt werden müssen, ne, dann ist doch die Frage, ob eine Klausel wirklich zum Schutz jüdischen Lebens beiträgt. Oder sind wir da nicht dann doch wieder bei einer moralischen Definition?
Also erstmal, diese ganze Resolution wird letztendlich ja nicht für Jüdinnen und Juden gemacht, sondern es ist eine Positionierung der Bundesrepublik Deutschland letztendlich in der Frage. Und es geht darum, wie wir in der Zukunft jüdisches Leben in Deutschland eben schützen und bewahren und auch stärken können. So, das ist die Idee. Und ich glaube, das hat sehr vieles mit unserer Geschichte zu tun. Und wir haben eine sehr große Verantwortung. Gerade wir haben eine ganz große Verantwortung den Jüdinnen und Juden gegenüber. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass die Politik versucht, das auch mal in Worte zu fassen, also besonders nach einem solchen Drama, was wir am 7. Oktober vor einem Jahr gehabt haben.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, zum Ringen um eine Antisemitismus-Resolution im Bundestag. Vielen Dank, Herr Zimmermann.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Am Freitag haben wir hier bei Fazit über die Berliner Volksbühne gesprochen, dass dort nämlich zwei ExtremtheatermacherInnen zumindest vorübergehend die Leitung übernehmen werden, Wegard Winge und Ida Müller. Provokation bis zum Anschlag ist eine der von ihnen bevorzugten Methode. Einmal hat Winge auch schon den Bogen überspannt, als er den Bühnenmeister mit einem Feuerlöscher besprühte. Da passt es nicht schlecht, dass die Volksbühne heute eine Uraufführung feierte, in der es um Grenzüberschreitungen, um Machtspiele und Abhängigkeiten ging. Mit einer Wahnsinnsbesetzung. Benny Klaasens, Martin Wuttke und Johanna Wokalek. Alle stehen sie auf der Bühne und im Publikum war unsere Kritikerin Barbara Behrendt. Hallo im Studio.
Hallo, guten Abend.
Dieser Abend heißt Method, entwickelt von einem ungarischen Künstlerduo. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Also Method steht hier erstmal für Method Acting, also so das so totale Abtauchen in die Rolle, wie das bei Lee Strasberg und den Hollywood-Stars als große Kunst gilt, wenn man sich dann so auf 30 Kilo runter hungert oder Fremde verprügelt als Bösewicht. Und dieser Abend ist jetzt so eine groteske, schrille, blutige Horrorfarce auf dieses Thema. Wir befinden uns quasi an einem Filmset und der große Schauspielstar Marvin, gespielt von Martin Wuttke, hat seine besten Zeiten eigentlich hinter sich, ist aber immer noch gut im Geschäft, wenn auch nur jetzt wie hier bei so einem europäischen B-Movie. Und dieser ziemlich bescheuerte Film, der dann hier gedreht wird, spielt im Weltraum. Ein Astronautenpaar reist da in einem Raumschiff und der männliche Astronaut, der verwandelt sich dann in Ansicht auf den Mond in einen Werwolf. Und weil hier eben Method Acting am Werk ist, muss Marvin als Werwolf am Set dann auch erstmal wirklich morden, um sich in seine Rolle einzugrooven. Und bei einem Mord bleibt es dann natürlich nicht. Das ganze Set wird niedergemetzelt, inklusive Schauspielcoach und Ex-Frau von Marvin, wobei die sich zwischendurch dann auch versucht zu befreien.
Was willst du machen, Maya? Wo gehst du denn hin? Was machst du denn?
Ich gehe raus. Ich verlasse das Set. Ich erzähle, was hier los ist.
Das ist eine gute Idee, Maya. Warte, ich komme mit. Ich komme mit, weil ich habe alles aufgenommen, weißt du. Ich habe alles aufgenommen. Das macht jede gute Coach. Dann kann man so später besser analysieren mit den Klienten. Und so, dann habe ich hier so, in der 14 habe ich was ganz, ganz Spezielles aufgenommen, Maya. Sie sagt, was ist denn da los? Das ist doch die kleine Maya hier. Oh, und die kleine Maya spielt jetzt plötzlich ganz groß.
Ja, da haben wir Johanna Wokalek und Benny Klaasens gehört. Sie, die Ex-Frau, eben auch Schauspielerin, ist wieder in die Machtfänge von Marvin geraten und hat für ihn gemordet. Und der Schauspielcoach hat's aufgenommen. Weil solange noch irgendjemand eine Kamera halten kann, wird natürlich gnadenlos draufgehalten. Weil wenn man schon für die Kunst stirbt, dann natürlich vor laufender Kamera. Das ist so der übersichtliche Plot und die übersichtliche Aussage dieses ganz schön langen Abends, dass vielleicht nicht nur alles für die Kunst geopfert werden kann. Und das ist, wer hätte es gedacht, immer auch um Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse
ja,
geht.
Ja, und ist das auch lustig? Also es hört sich extrem albern an.
Es ist schon ganz schön albern, das ist in der Tat so. Also man hat natürlich seinen Spaß mit diesen wunderbaren Schauspielern, das ist in der Tat so. Und mit auch diese völlig überzeichneten Filmemacher und Schauspieler spielen. Sir Henry zum Beispiel ist auch dabei, der sitzt mal am Klavier, nicht am Klavier nämlich, sondern ist hier so ein abgebrühter amerikanischer Filmproduzent. Das ist wirklich hübsch. Maximilian Brauer als naiver Regisseur, der jeden Quatsch von seinem Hauptdarsteller feiert. Und dann natürlich Benny Klaasens als perfider Psycho-Schauspielcoach, der alles ins Verderben treibt. Und Martin Wuttger ist dieser völlig narzisstische, drogenabhängige Irre. Das hat aber bei aller B-Movie-Imitation wirklich schon auch lustige Szenen. Dreht irgendwann total hohl, wenn Martin Wuttger am Ende wirklich im Wolfskostüm am Start ist und Benny Klaasens sich als Rotkäppchen fressen lassen will. Aber über die Dauer von 2 Stunden ist es auch ganz schön schnell auserzählt und es ist schon sehr, sehr albern.
Okay, und über das, wieso macht man sowas, kann man vielleicht gleich sprechen. Aber was mich jetzt schon noch interessiert, diese beiden Macher aus Ungarn, Kornel Mondruzzo und Katta Weber, die arbeiten ja im Theater, aber auch im Filmbereich. Jetzt haben wir ja so ein Filmsetting. Also wie wird denn das jetzt quasi ästhetisch verwoben miteinander?
Ja, genau. Also mindestens die Hälfte der Handlung sehen wir auf der großen Leinwand übertragen, die über der Bühne hängt. Darauf sehen wir dann Live-Bilder, die in diesem Raumschiff aufgenommen werden. Und dieses Raumschiff steht so als großer geschlossener Kasten auf der Bühne. Und wir können eben nur mit Hilfe dieser Leinwand sehen, welches Gemetzel da im Innern stattfindet. Und vor diesem Kasten stehen nur so ein paar Stühle und ein Tisch und der Screen mit den unterschiedlichen Kamerabildern. Also es ist so zur Hälfte Live-Film und zur anderen Hälfte Live-Theater, macht aber natürlich Sinn, weil wir ja auch tatsächlich bei dieser Story am Filmset dabei sind.
Jetzt haben wir gerade im Ausschnitt schon diese geballte Schauspielkraft gehört, finde ich, hat man gehört, diese Stärke und diese Bühnenpräsenz. Und wie gesagt, da stehen ja auch einige Stars auf der Bühne. Was ist es? Spielen die sich selbst? Oder was passiert mit denen in dieser Rolle der Schauspieldiven?
Die spielen tatsächlich eigentlich nur diese überzeichneten und völlig irren Rollen. Und das machen sie natürlich auch fantastisch und grooven sich da schon richtig ein. Das merkt man natürlich schon, dass sie da auch einen irren Spaß selber dabei haben. Und man schaut dem schon gerne zu. Aber ja, auch nur auf eine begrenzte Zeit, muss ich sagen.
So, ist es irgendwie politisch oder gesellschaftlich von Relevanz?
Also nein. Ich finde den politischen Gehalt doch eher behauptet. Also natürlich steckt da auch die Frage drin, wie viel Mittäterschaft dann auch so bei den Beobachtern steckt, ne? Also wie viel perfider Machtmissbrauch da am Werk ist. Angeblich soll es aber auch über den Kunstkontext hinausweisen, irgendwas erzählen über Autoritarismus. Aber die Handlung ist halt so schmal und hat so gar keine Zwischentöne, dass da wirklich nicht viel zu übertragen ist. Der B-Movie ist eben halt auch B-Theater, was konsequent ist, aber auch schade, weil man bei diesem Thema Machtmissbrauch und Heldenanbetung ja auch wirklich ganz schön fein arbeiten könnte. Also man kann mit diesem Spitzenensemble schon eine Zeit lang seinen blutigen Spaß haben, aber ich finde, Kornel Mundruzzo und Katta Weber haben wirklich schon größere und auch bessere Geschichten erzählt.
Barbara Behrendt über Method, ein Theaterabend an der Volksbühne in Berlin mit Starbesetzung. Nächste Vorstellung ist am 13. Oktober und ich sage Dankeschön.
Sehr gern.
Die New York Public Library hat das Archiv des britischen Neurologen und Schriftstellers Oliver Sacks erworben. Das komplette Archiv umfasst Dokumente aus über 80 Jahren, von Sacks Geburt 1933 bis zu seinem Tod im Alter von 82 Jahren im Jahr 2015. Es umfasst 375 laufende Meter an Papieren sowie seltene Bände, audiovisuelles Material und Erinnerungsstücke. Die Bibliothek erwarb die Sammlung von der Oliver Sacks Foundation. Sacks ist vor allem bekannt für seine einfühlsamen Erkundungen der Grenzbereiche neurologischer Erfahrungen. In Essays und Büchern wie »Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte« und »Eine Anthropologin auf dem Mars« beschreibt er Patienten, die mit unheimlichen Zuständen leben, die vom Tourette-Syndrom über Autismus bis hin zu musikalischen Halluzinationen und der Alzheimer-Krankheit reichen. Im Frühjahr widmete die neue Nationalgalerie ihr noch eine Ausstellung. Nun soll in Berlin dauerhaft an die große Tänzerin und Bürgerrechtsaktivistin Josephine Baker erinnert werden. Eine rund 2000 Quadratmeter große Grünfläche am Reich-Pietsch-Ufer südlich der neuen Nationalgalerie mit Skulpturen von Ulrich Rückriem, Karl Prandtl und Isa Gensken ist jetzt nach ihr benannt. Eröffnet wurde der Josephine Baker Garten heute vom Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Nationalgaleriedirektor Klaus Biesenbach. Das Mainzer Gutenberg-Museum hat heute zum vorerst letzten Mal seine Türen für Besucher geöffnet, bevor es abgerissen und durch einen Neubau am selben Standort ersetzt wird. Die wichtigsten Schätze der bisherigen Dauerausstellung, darunter die Originalbibeln aus Johannes Gutenbergs Druckerwerkstatt, werden bis zur Fertigstellung des Neubaus in einer Schatzkammer im Naturhistorischen Museum gezeigt. Dort soll vom 22. November an die neue Ausstellung Gutenberg Museum Moved eröffnet werden. Das Mainzer Gutenberg-Museum ist eine der bedeutendsten Touristenattraktionen der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Bislang war es im direkt am Dom gelegenen Bau des Architekten Rainer Schell aus den 1960er Jahren untergebracht. Die Zukunft des Schellbaus hatte über Jahre hinweg für kontroverse Debatten gesorgt, da eine Instandsetzung als unwirtschaftlich galt.
Das waren die Kulturnachrichten von Thomas Jedicke. Wagners Ring der Nibelungen wird natürlich vor allem in Bayreuth immer abgefeiert, aber ab und an wagen sich auch andere Bühnen an eine Neuinszenierung dieses Monumentalwerks heran. Das Theater Basel hat das nach 40 Jahren erstmals wieder getan, zusammen mit dem Regisseur Benedikt von Peters. Die ersten beiden Teile, Rheingold und Walküre, die waren schon in der letzten Spielzeit zu sehen, die letzten beiden in der jetzigen. Nach dem Siegfried im September bildet nun die Götterdämmerung den Abschluss, den unser Kritiker Jörn Florian Fuchs heute allerdings nur ja quasi vom Krankenbett mitverfolgen konnte. Nach diesen vier Abenden, Jörg Florian Fuchs, was würden Sie sagen, ist das Besondere am Ring, so wie ihn Benedikt von Peter jetzt vollständig inszeniert hat? Sie haben ja im Stream auch diesen jüngsten Abend heute mitverfolgt.
Genau, die ersten drei Teile zum Glück live letzte Woche noch und irgendwie ist nach dem Siegfried, hat mich dann etwas ereilt. Ich habe aber im Gegensatz zu Siegfried zum Glück überlebt und somit wenigstens heute den Stream sehen können von der Götterdämmerungsaufführung. Die Grundidee von Benedikt von Peter, der ist ja auch Intendant in Basel, ist, dass er zwar das Stück erzählt, mit ein paar kleineren Veränderungen durchaus, dass es die Insignien des Rings gibt, also den Ring selber zum Beispiel, den Speer, all diese ganzen Geschichten, aber sie sind der mythologischen Ebene enthoben. Es ist schon ein Stück aus dem Hier und Heute. Im Grunde ist es ein Rückblick von Brünnhilde, der tragischen, am Ende sterbenden Heldin, ja, und sie blickt auf ihr Leben zurück und das tut sie über alle vier Teile und erst jetzt zum Ende der Götterdämmerung erschließen sich auch die anderen Teile, weil Benedikt von Peter sehr munter unterschiedliche Genealogien dort anbietet. Also es gibt die Walküren, es gibt verschiedenes anderes Ringpersonal in unterschiedlichen Lebensaltern und Situationen, die immer wieder durch die Szenerie wuseln, sodass wir gleichsam mehrere Erzählebenen den kompletten Ring durchaus immer wieder haben und es eine gewisse Vorkenntnis des Stücks nicht schlecht ist, um den Sachen folgen zu können.
Und hat sie das so im Großen und Ganzen überzeugt?
Also ich finde, dass bei Rheingold und vor allem in der Walk hatte ich doch Verständnisprobleme und mir ging nicht so auf, warum die eine oder andere Doppelung oder Verdreifachung sein muss. Ich finde, dass es jetzt mehr und mehr aufgeht. Im Siegfried zum Beispiel gibt es ganz berückende Momente, wo die Figur des Alberich, also eine sinistre Figur ist das, die taucht als reale Bühnenfigur auf, aber auch als Kröte. Das ist ein Verweis aufs Rheingold. Und es gibt sehr viel Puppenspiel, gerade im Siegfried und auch heute in der Götterdämmerung. Da ist dann nochmal Alberich als riesige Kröte. Also im Grunde ist damit gemeint, all die Opfer von Obergott Wotan, der sein Machtspiel dort spielt und am Ende scheitert, die tauchen hier als Puppen nochmal verdoppelt auf. Das hat dann was sehr Sinnliches, was sehr Kulinarisches. Da würde ich sagen, ist auf jeden Fall einiges dran gelungen. Eine Herausforderung war, dass Benedikt von Peter, der ja gerne mal neue Räume schafft und erfindet, das Orchester unter die Bühne verbannt. Jonathan Nott dirigiert dort und wir sehen keinen Musiker, keine Musikerin, sondern die Bühne ist überbaut und darunter ist das unsichtbare Orchester, was man nur in Bayreuth hat normalerweise. Und das führt hier teilweise zwar schon zu sehr schönen, erdigen, warmen Tönen, aber wo es knacken soll, wo es krachen soll, wo es laut wird, da ist das zu abgedämpft. Also das ist über die Teile hinweg doch ein akustisches Problem. Mhm.
Jetzt haben Sie es schon erwähnt, dieses unsichtbare Orchester. Wie waren denn insgesamt die sängerischen Leistungen? Also das ist ja schon auch was Besonderes, dass die Partien alle anscheinend aus dem eigenen Ensemble, aus dem Basler Ensemble besetzt wurden.
Genau, wenn man jetzt so jemand wie Hanna Schwarz, die über 80 ist, so eine alte Wagner-Heroine, als er da ausnimmt, ist das eine Ensembleleistung gewesen. Hier ist zunächst ein kleiner Eindruck, das sind Hagens Mannen aus der heutigen Götterdämmerung. Sehr gute Besetzung fand ich gerade bei den kleineren Partien. Der Siegfried von Rolf Romay, das ist so der Haustenor von Basel, den ich eben live im Siegfried gehört habe, heute eben nur als Stream. Das ist schon eine Grenzpartie, das zu durchstehen. Also er hat das technisch zwar geschafft, aber das ist nicht die schönste Stimme. Und Trine Möller, die ich als Brünnhilde eben heute auch nur im Stream, aber im Siegfried live gehört habe, auch sie schafft das technisch gut, aber man merkt schon, das ist jetzt nicht Klasse. Und vielleicht hätte man den ein oder anderen Sänger oder Sängerin vielleicht doch noch einkaufen sollen, weil eben bei den großen, anstrengenden Partien das Ensemble doch ein bisschen an die Grenzen kommt. Aber alles in allem ist das ein interessanter Ring, der sich jetzt in allem bewusst auch unrunden mit den Ideen, die Benedikt von Peter da eingestreut hat, doch gerundet hat und auf die Publikumsreaktion zu kommen, doch großer Erfolg. Man sollte sich den aber wahrscheinlich dann wirklich jetzt bald am Stück ansehen und nicht so viel Zeit dazwischen lassen, weil man verliert das einfach dann. Ich habe mich nicht mehr richtig erinnert, was war im letzten Jahr. Und gerade dieses Konzept braucht einfach den Ring in recht knapper Zeit zu erleben.
Jörn Florian Fuchs über den Basler Ring. Seit heute Abend komplett wird im Frühjahr als Zyklus dreimal durchgespielt im Theater Basel. Und am 10. Oktober gibt es dann schon mal die Götterdämmerung wieder zu sehen. Eines der ältesten Museen in den USA befindet sich an einem eher unscheinbaren Ort in New York auf der anderen Seite der Manhattan Bridge in Brooklyn. Und so heißt es auch Brooklyn Museum. Zunächst war das eine öffentliche Bibliothek mit Walt Whitman als Bibliothekar. Nun kann es stolz seinen 200. Geburtstag feiern, auch deshalb, weil dieses Haus immer schon andere Wege gegangen ist hinsichtlich dessen, was man zeigt und wie man es zeigt. Die ständige Ausstellung wurde zum Jubiläum erneuert. Aus New York berichtet Martin Ganselmeier.
Nicht viele New York-Touristen haben das Brooklyn Museum auf dem Schirm. Selbst kunstinteressierte Besucher wissen oft nicht, dass sich im klassizistischen Gebäude am Prospect Park in Brooklyn eines der ältesten Museen Amerikas befindet und das zweitgrößte in New York. 1824 wurde es als Bibliothek des damals noch eigenständigen Brooklyn gegründet. Den Grundstein legte der französische General Marquis de Lafayette, der die amerikanischen Kolonien in ihrem Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien unterstützt hatte. Als Augenzeuge dabei war damals der 5-jährige Walt Whitman, was ihn vielleicht dazu inspirierte, später hier als Bibliothekar zu arbeiten. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Bibliothek dann auch Kunstwerke zu sammeln. Allerdings fast ausschließlich von weißen und überwiegend männlichen Künstlern, bedauert die Kuratorin des Brooklyn Museums, die Afroamerikanerin Stephanie Spalling Williams, weshalb sich das Museum nun zum 200. Geburtstag neu erfunden hat.
Die Neuinstallation unserer Sammlung versucht eine radikale Neuorientierung, und zwar weg von der historisch gewachsenen Ausrichtung auf ein überwiegend weißes Publikum.
Dabei war Brooklyn schon immer eine Stadt mit Menschen aus allen Kulturen dieser Welt. Doch in amerikanischen Museen fanden sich ganz überwiegend die an europäischen Vorbildern orientierten Werke weißer Künstler. Dies müsse sich ändern, findet die Kuratorin des Museums Stephanie Spalling Williams, vor allem nach den gesellschaftlichen Erschütterungen der vergangenen Jahre.
Die tragische Realität von Polizeigewalt gegen Schwarze, George Floyd zum Beispiel oder Breonna Taylor, aber auch die Corona-Pandemie. Die Bürger verlangen, dass dies von unseren Institutionen berücksichtigt wird.
Zum Glück fanden Stephanie Spalling Williams und ihr Team in den Lagerräumen des Museums viele Kunstwerke von afroamerikanischen oder asiatischstämmigen Künstlerinnen und Künstlern. Auch Kunstwerke der indigenen Bevölkerung gab es im Fundus.
Der Fokus auf Künstlerinnen oder asiatischstämmige oder afroamerikanische Künstler ist strategisch wichtig. Damit bekommt unsere Sammlung auch Kunstwerke von traditionell eher vernachlässigten Künstlern.
Und so hat das Brooklyn Museum ein neues Alleinstellungsmerkmal gefunden. Es zeigt nun Kunstwerke von diversen Künstlerinnen und Künstlern, die von sehr unterschiedlichen Kulturen und Traditionen beeinflusst wurden. Damit bietet das Brooklyn Museum ein realistischeres Spiegelbild der Kunst im multikulturellen Amerika. Dabei gehe es nicht nur um ethnische Vielfalt, sagt Kuratorin Stephanie Spalling Williams, sondern auch um Gendervielfalt.
So we are prioritizing not just racial diversity, but also gender diversity.
Zum 200. Geburtstag präsentiert sich das Brooklyn Museum nun also als diverses Museum, das Kunstwerke zusammenführt, die früher nie in einem Raum gezeigt worden wären. Es gibt grandiose Landschaftsgemälde aus dem 19. Jahrhundert, wie die des Deutsch-Amerikaners Albert Bierstadt, der mit seinem Panoramagemälde der Rocky Mountains die Zeitgenossen von damals in den Wilden Westen lockte. Oder eines der ersten Gemälde der Niagara-Fälle, das der amerikanische Künstler Louis Remy Mignot, der zur Hudson River School gehörte, ganz im Stil der europäischen Romantik malte. Doch man findet auch ein Gemälde von George O'Keeffe. Aus dem Totenkopf eines Widders wächst eine Blume, dahinter die karge Landschaft der Wüste von New Mexico. Oder die Keramikskulptur eines unbekannten Maya-Künstlers oder einer Künstlerin. Sie zeigt eine Blüte, in deren Mitte die Maisgöttin wohnt. Statt einem diversen Publikum traditionelle Kunstkategorien aufzudrängen, so Kuratorin Spalling Williams, will das Brooklyn Museum auf die Interessen seiner Besucher zugehen.
What happens if we framed or allowed the collection to meet our audiences where they were at now, with their interests and their own curiosities?
Für das Brooklyn Museum keine völlige Kehrtwende. Schon immer verstand es sich als progressive Institution. Als eines der ersten Museen in den USA zeigte es afrikanische Kunstwerke nicht als Völkerkundeschau, sondern als Kunstausstellung. Schon 1926 präsentierte das Brooklyn Museum eine Ausstellung moderner Kunst aus Europa. Und ebenfalls im Brooklyn Museum befindet sich eine eigene Sammlung feministischer Kunst.
Martin Ganselmeier über den 200. Geburtstag des Brooklyn Museum in New York. Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Heute von Klaus Pokatzky.
Was das Massaker vom 7. Oktober 2023 war, steht in der Süddeutschen Zeitung. Eine triumphale, imperiale Geste der Vernichtung jüdischen Lebens, schreibt Marina Münkler. Eine Feier des Opfers der palästinensischen Bevölkerung, die begleichen sollte, was die Hamas angerichtet hatte, um Israel damit permanent ins Unrecht zu setzen. Am Jahrestag der schrecklichen Morde sind sie und der daraus folgende Gaza-Krieg natürlich das Thema der Feuilletons und selbstverständlich auch, was das für uns in Deutschland bedeutet. Der Anschlag vom 7. Oktober hat die Situation von Juden weltweit verändert, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die antisemitischen Vorfälle sind sprunghaft angestiegen, so Jürgen Kaube. Juden werden verbal und körperlich attackiert, mit Steinen beworfen, Brandsätze werden auf Synagogen geschleudert, Stolpersteine aus den Bürgersteigen gerissen oder beschmiert, Studenten sprühen antisemitische Parolen an Wände ihrer Universität. Wer immer dachte, nur die Rechtsextremisten würden jeden jüdischen Deutschen als einen wahren Israeli ansehen, wird nun drastisch belehrt. In der antijüdischen Gewaltstatistik dominiert, heißt es ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen, seit dem 7. Oktober 2023 die Allianz aus Islamisten mit ihren Freunden und Helfern, Salonlinken, vielen Kulturschaffenden und den Linksextremisten, meint der Historiker Michael Wolfsohn. Und wer profitiert davon besonders? Der extremen Rechten spielt damit die Entwicklung in die Hände, lesen wir in der Süddeutschen. Sie wissen, dass jeder der wütenden Aufmärsche, jeder physische Angriff und jede antisemitische Parole aus dem Spektrum von Muslimen und Linken mehr wahrgenommen wird als eine Parlamentskrise in Thüringen, so der Historiker Volker Weiß. Haben Sie es nicht immer gesagt, dass die multikulturelle Gesellschaft im Chaos enden wird? Es ist beachtlich, wie intensiv und sensibel mit diesem Thema an dem traurigen Jahrestag auf den Kulturseiten umgegangen wird. Kaum jemand wagt sich noch mit einer Kippa auf dem Kopf in der Öffentlichkeit zu zeigen. Hebräisch bzw. Ivrit in der Öffentlichkeit zu sprechen ist gefährlich und niemandem anzuraten, beschreibt etwa Julius H. Schöps den Alltag von jüdischen Deutschen. Kann man als Jude überhaupt noch in Deutschland leben? Fragt der Historiker und Politikwissenschaftler im Berliner Tagesspiegel. Der eine oder andere denkt deshalb bereits darüber nach, das Land zu verlassen. Es fehlt aber auch nicht die Kritik an der israelischen Regierung und ihrem Premier Benjamin Netanyahu. In einer halbwegs intakten Demokratie hätte der Regierungschef, der für das Fiasko dieses Tages verantwortlich war, sofort seinen Rücktritt erklären oder zumindest andeuten müssen, wie die Abgabe seiner Macht vor sich gehen würde, meint der israelische Germanist Jakob Hessing im Tagesspiegel. Netanyahu dachte nicht daran, im Gegenteil, er nutzte den Überfall der Hamas dazu, den Notstand zu erklären. Und wie lebte ein Mensch mit humanistischen Grundwerten in diesem Israel des Krieges? Ich bin für die liberalen Menschen hier, für die, die für Freiheit kämpfen und für Gleichheit. Ich bin für die liberalen Menschen überall auf der Welt, egal welcher Religion und welchen Geschlechts, sagt die in Tel Aviv lebende Schriftstellerin Lissi Doron im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen. Ich werde bis zum letzten Moment für meine Werte kämpfen. Ich fühle mich nur noch den Menschen hier verpflichtet.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.